Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich will anfangen mit Schokoladeneis. Und zwar ist es so, es gibt viele Eissorten, viele auch Schokoladeneissorten, aber es gibt eine Eissorte, also ein Schokoladeneis, was meiner Meinung nach hervorsticht, Ben & Jerry's Eiscreme. Die ist einfach so schokoladig, die schmeckt so, so vollmundig. Ich liebe die. Und die ist aber, na, wie es halt meistens so ist, bei richtig guter Qualität auch sehr teuer. Also da kostet so ein 500-Gramm-Becher 5 bis 6 Euro. Wir gönnen die uns deshalb nur hin und wieder. Und dann essen wir, also ich und meine Frau, die gemeinsam auf der Couch, löffeln wir die dann. Ist einfach, da kann der Tag gewesen sein, wie er sein wollte, aber das ist einfach richtig schön. Und letzte Woche war ich alleine zu Hause. Meine Frau mit unserer Tochter war bei ihren Eltern in Bayern, hatte also eine Woche sturmfrei und ich musste einkaufen gehen für mich. Und habe natürlich erstmal so die Grundnahrungsmittel durch und irgendwann stand ich da vor dieser Tiefkühltruhe mit Schokoladeneis. Und ich habe mir jetzt überlegt, also wenn ich mir dieses Schokoladeneis jetzt kaufe, dann könnte ich das komplett alleine essen. Und das Gute ist ja, bis die wieder kommt, ist es schon leer. Sie kriegt es ja gar nicht mal mit, dass ich das alleine. Habe ich mir erstmal überlegt, es war einfach mal, die mich kennen, es war erstmal nur ein Gedanke. Und wer jetzt denkt, ich habe es getan, der liegt richtig. Und zwar genau, wie ich es mir gedacht habe am Ende. Ich habe dann doch, also ich habe es gegessen, es jetzt gar nicht gemerkt, aber ich hatte noch ein bisschen schlechtes Gewissen, habe noch eine neue Packung gekauft, die wir quasi jetzt gemeinsam essen. Aber der Punkt, um den es mir geht, ist, ja, also manchmal hat man so Momente, wo man vor allem so an sich selber denkt. Jetzt, egal, ob man jetzt über die Ehe spricht oder so generell Freundschaften, Familie. Man denkt, man hat so, also das Problem so ein bisschen ist ja diese Ich-Bezogenheit. Ja, also man denkt erstmal an sich. Ja, und ihr lacht jetzt alle, aber ich glaube, da kann sich keiner ausnehmen. Wir alle haben so Momente, wo wir in erster Linie an uns denken. Ich fand es interessant, da gibt es einen Mann namens Danner Adam Shapiro, das ist so ein Dokumentarfilmer, der hat irgendwie festgestellt, dass in seiner Freundeskreisen sämtliche Leute sich scheiden lassen. Und er hat gedacht, da muss ich mal eine Dokumentation drüber drehen und hat einen Film rausgebracht, eben über dieses Thema und hat für diesen Film, das war im März 2011, 50 Interviews geführt mit Leuten, denen ihre Ehe gescheitert ist. Und das Faszinierende, was er dann festgestellt hat, war, dass fast immer bei allen Problemen, die zum Scheitern der Ehe geführt haben, letzten Endes die Kernursache Ich-Bezogenheit war. Irgendeine Form davon. Ja? Egal, um welches Thema es ging, aber Ich-Bezogenheit war immer der Kern. Und das Schwierige bei Ich-Bezogenheit, die wir alle irgendwo kennen, ist Folgendes, nämlich, dass Ich-Bezogenheit von mir Ich-Bezogenheit von dem anderen provoziert. Ja? Also, wenn ein Partner, wie das halt unvermeidbar ist, so ein bisschen mehr auf seine Selbstbeschädigung und auf seinen Vorteil achtet, dann reagiert der andere ungeduldig, verbissener, kälter. Mit anderen Worten, Ich-Bezogenheit provoziert Ich-Bezogenheit. Ja, das kennen wir alle. Wenn der andere zu spät kommt, ja, dann komme ich halt auch zu spät. Wenn der andere nicht aufräumt, dann muss ich es mit dem Aufräumen auch nicht so genau nehmen. Ja, und das kann man auf alle Beziehungen beziehen. Wenn der Nachbar mich nicht grüßt, dann brauche ich ihn auch nicht grüßen. Und egal, ob es um Nachbarn, Freunde, Familie oder den Ehepartner geht, irgendwie hat es diese Ich-Bezogenheit, ist generell schon schwierig, dass wir die an uns haben, aber dass wir uns da gegenseitig so hochstacheln. Und das Problem ist, dass Ich-Bezogenheit es leider an sich hat, dass wir blind dafür werden, wo wir selber egoistisch handeln, aber ganz überempfindlich reagieren, dass wir beleidigt und betroffen sind, wenn ein anderer seinen eigenen Vorteil sucht und sich um sich dreht. Das ist so, das ist irgendwie so ein Teufelskreis, ja, wo man irgendwie dann aus Selbstmitleid, Groll, Verzweiflung immer wieder so um sich, also da sich so richtig eingraben kann. Und ich glaube auch, dass es echt so ein Problem ist, was so von Anfang an, sobald man, also jetzt immer speziell auf Ehe bezogen, von Anfang an wie so ein Krebsgeschwür da ist, wo man wirklich immer wieder mit konfrontiert wird und wo man sich ganz bewusst dem entgegenstellen muss. Weil wenn man das sich nicht bewusst macht, holt uns das ein. Damit müssen wir jeden Tag kämpfen. Und das ist eigentlich auch, wenn man jetzt mal in die Bibel schaut, in der Bibel schon sehr treffend beschrieben, dass genau das ein Problem ist. Es gibt einen Mann namens Paulus im Neuen Testament, der schreibt über Liebe und wie wir miteinander umgehen sollen als Menschen. Und es gibt da einen klassischen Text in 1. Korinther 13. Wenn wir da mal die ersten zwei Verse oder Vers 4 und 5 lesen, da heißt es über die Liebe, sie ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. So sollte Liebe eigentlich sein. Und vielleicht fällt es euch auf, hier heißt es, Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Und genau das macht Ich-Bezogenheit eben nicht. Ja? Ich-Bezogenheit guckt auf sich. Und Paulus wiederholt es dann und betont eben, wie Ich-Bezogenheit sich auswirkt. Und alles, was er beschreibt, alles, was er auflistet, was dieser Liebe entgegensteht, sind da alles Ursachen von Ich-Bezogenheit. Ganz egal, ob das Ungeduld, Reizbarkeit, verletzende Worte, Neid oder Nachtragen ist, sind alles Formen von Ich-Bezogenheit. Und die Bibel macht folgenden Vorschlag, um dem entgegenzugehen. Die Bibel sagt, die Lösung ist, ein dienendes Herz zu haben. Ein dienendes Herz zu haben. Wir brauchen ein dienendes Herz, jeder von uns, in allen Beziehungen und ganz besonders in der Ehe. Und ihr merkt schon, ich predige in erster Linie zu mir selber, also weil ich merke, ich bin manchmal auch egoistisch. Aber ich wünsche mir, dass wir gemeinsam auch lernen, dieses dienende Herz zu haben. Und eine Person, meiner Meinung nach, von der man am besten lernen kann, ist Jesus. Wie soll es sonst sein? Denn Jesus, von dem kann man richtig viel lernen, wenn es um Dienen geht. Und das will ich euch zeigen, was wir von Jesus lernen können über das dienende Herz. Generell ist Jesus uns ein großes Vorbild. 700 Jahre vor der Geburt Jesu wurde schon von dem Propheten Jesaja vorausgesagt, dass einer kommen wird, der wird geboren, um den Menschen Diener zu sein. Ja, Jesaja in dem Buch der Bibel, Kapitel 44 bis 40 bis 66 ungefähr, grob gesprochen, handelt davon, dass Jesus unser Diener ist, der auch für uns leidet, der sich leidet, der Opfer bringt für uns, der uns dient. Ja, er kommt vom Himmel auf die Erde, vom Reichtum in die Armut, vom oben herab. Ja, das sind alles schon so Symboliken, die quasi zeigen, dass Gott sich klein macht, dass er in Form von Jesus Mensch wird, um uns zu dienen. Und es gibt aber auch ganz konkrete Stellen in der Bibel, Geschichten oder ja, Diskussionen oder Passagen, wo wir über das dienende Herz Jesu lernen. Und eine davon möchte ich euch mal zeigen. Es gibt, da ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Es sind halt so 12 Männer, die er quasi so mitnimmt, die er trainiert. Und seine Idee ist, dass er quasi dadurch Einfluss auf die Welt nimmt. Also, dass er diese 12 Männer dann wirklich beibringt, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Und das Witzige ist, da gibt es diese Stelle, wo quasi diese 12 Jünger, die von Jesus lernen wollen, diskutieren und sich darüber streiten, wer denn von ihnen der Großartigste ist. Und das alles im Beisein von Jesus. Also ihr merkt schon, das ist so ein bisschen, schon ein bisschen ironisch. Und dann ist es so, dass Jesus sagt, also Jesus sieht im Grunde dieser Wunsch von den Jüngern, der Größte zu sein, da geht es eigentlich auch um eine Ich-Bezogenheit. Und anstatt, dass er sie zusammenstaucht und sagt, was ist das hier überhaupt, sieht er dieses selbstsüchtige Anliegen und leitet es in eine Richtung, die sie heiliger macht. Er sagt, wer immer von euch großartig sein will, der soll den anderen dienen. Das sind 3 Verse, ich möchte sie mit euch mal gemeinsam lesen. Die stehen in Lukas 22, Vers 24. Da heißt es, unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und die rücksichtslosen Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Das ist eine verdrehte Welt. Also ergibt für uns eigentlich keinen Sinn. Für uns ist ein Herrscher, sagt er das Wort schon aus, einer, der über die anderen herrscht. Und ein Diener ist eher auf der Hierarchieebene ganz unten angesiedelt. Das ergibt für uns keinen Sinn, dass ein Herrscher dient, dass einer, der anführt oder der Erste sein will, anderen sich unterordnet. Aber genauso hat Jesus gelebt. Er hat sich hingekniet und seinen Jüngern die Füße gewaschen, auch demjenigen, der ihn nachher verraten hat und dafür gesorgt hat, dass er getötet wird. Irgendwie muss ich darüber nachdenken. Jesus sagt im Grunde, wer großartig sein will, der habe ein dienendes Herz. Willst du eine groß, und ich glaube, dass es auch für die Ehe gilt, wenn du eine großartige Ehe willst, dann habe ein dienendes Herz. Und dass Jesus wirklich ein unglaublich dienendes Herz hat, das sehen wir auch in einer anderen Passage, in Markus 10, Vers 45. Denn da heißt es, denn auch der Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er kam, um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus ist der Inbegriff eines dienenden Herzens. Das Verrückte finde ich, dass viele Menschen genau aus dem Grund gar nicht an Jesus glauben können, als den mächtigen Gott, der alles in seiner Hand hat. Jesus ist eben nicht stolz, er ist demütig, er ist nicht arm, er ist arm, er ist nicht reich, er ist Diener und lässt sich nicht bedienen. Und viele Menschen also sagen, das kann nicht Gott sein, ja? Weil wenn ich Gott wäre und alles machen könnte, alle Macht hätte, dann wäre ich sicher nicht wie Jesus. Und wahrscheinlich sind wir deshalb nicht Gott. Wir sind Sünder, wir denken an uns, wir sind selbstbezogen, aber Gott ist heilig. Und weil Gott heilig ist, ist er anders als wir. Das bedeutet, Gott ist demütig, er ist durch und durch Liebe. Und da hat eben diese Selbstbezogenheit, der Stolz, der Egoismus keinen Platz. Gott ist Liebe und liebt bedingungslos. Und das geht für uns nicht zusammen, weil Herrschen und Gott sein für uns immer was mit Macht zu tun hat, die über allem steht, im Sinne von, ich bin der Boss und ihr seid's nicht. Aber Gott sagt, ich bin die Liebe und Liebe bringt Opfer und dieses Opfer bringe ich für euch. Und damit mache ich mich bewusst klein, ich sende meinen Sohn, damit er stirbt für euch, um euch zu dienen, wieder, ja, neue Beziehungen zu mir zu knüpfen. Das muss man erstmal verarbeiten, weil das irgendwie, merke ich, das ist so keine Logik, für mich zumindest, merke ich, das muss ich sacken lassen. Und ich glaube, wir brauchen ein dienendes Herz. Wir können das bei Jesus sehen, was für ihn das bedeutet. Er liebt die Menschen und er gibt sich für die Menschen hin. Und Jesus sagt selber, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und es geht zusammen. Liebe heißt Opfer bringen, Liebe heißt dienen. Und irgendwie, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch gemerkt, ich muss mir die Frage in Bezug auf meine Beziehungen stellen. Also erstmal allgemein gesprochen, meine Beziehungen mit allen möglichen Menschen. Wie sehe ich diese Beziehung? Denke ich da eher drüber nach, das kriege ich von den Leuten? Oder habe ich so diesen Wunsch auch irgendwo, die Motivation, dienendes Herz zu haben in diesen Beziehungen? Und noch ganz konkret, wenn ich an Ehe denke, was ist deine Motivation, wenn du an Beziehung oder an Ehe denkst? Geht es darum, zu fragen, was habe ich davon, wo werde ich bereichert? Oder dieser Gedanke, hat er überhaupt Platz? Wo kann ich ein Diener sein? Als ich noch Single war, da habe ich mir so, ich sage jetzt mal, eine Liste angefertigt. Ich weiß gar nicht mehr, ob im Kopf oder tatsächlich schriftlich. Aber was ich mir von meiner zukünftigen Frau wünsche, ja, die muss auf jeden Fall gut aussehen, die muss Klavier spielen können, die muss singen, die muss und so weiter. Ja. Und als ich dann über die Frage nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich fehlt eine zweite Liste. Nämlich eigentlich fehlt die Liste noch, die zweite. Was kann ich denn meiner Frau geben? Ja, wo, auf welche Arten und wo kann ich meiner Frau dienen, meinem Partner? Was möchte ich persönlich sein für den anderen? Wie diene ich? Wie liebe ich? Wie ermutige ich? Ja, die erste Liste, die ist so, was hätte ich gern? Meine Anforderungen, meine Wünsche, dass ich so zufrieden bin. Aber an alle Singles, macht euch eine zweite Liste. Und dann glaube ich, dass es gesund ist, wenn die Liste, auf der steht, was ihr bringt und wo ihr noch dran arbeiten möchtet, länger ist als die, auf der steht, was ihr gerne hättet. Und das Geniale ist ja eigentlich, oder das Gute und Gesunde, dass man an der Liste, wo man selber draufsteht, mit den Dingen, die man selber gerne dem anderen bringen möchte, an der kann man heute schon anfangen zu arbeiten. Weil ich glaube, dieses dienende Herz, das kommt nicht von heute auf morgen, wenn ich dann irgendwann sage, ah, jetzt bin ich verheiratet, jetzt könnte ich mal anfangen, sondern das muss man heute schon anfangen zu trainieren, auszubilden, zu schärfen. Fangt heute damit an, an eurem Teil zu arbeiten, daran nämlich ein dienendes Herz zu haben. Die Bibel hat da ganz viele gute Stellen, aber es gibt eine Stelle, die haben wir heute vorhin auch schon gehört, in Philipperbrief, wo Paulus Grundregeln des Miteinanders aufstellt, wo er sagt, hey, wenn ihr gute Beziehungen erstmal im Allgemeinen haben wollt, dann lebt diese Dinge. Das sind christliche Prinzipien und die will ich euch mal vorstellen, weil die, finde ich, bringen es einfach sehr gut auf den Punkt. Das sagt nämlich Paulus in Philipper 2, Vers 3 und 4. Also der Text geht noch länger, aber ich habe jetzt mich mal für diese zwei Verse entschieden. Er sagt Folgendes, beachtet es in euren Beziehungen. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil und jeder von euch soll das Wohl des anderen im Blick haben. Das sind christliche Prinzipien im Allgemeinen, die gelten für alle Arten von Beziehungen. Wenn wir sagen, wir glauben an Gott, wir möchten Jesus irgendwie nachfolgen, ihm ähnlicher werden, dann gelten die Regeln für uns. Und diese Regeln kann man natürlich auch ganz speziell auf die Ehe anwenden. Also ich könnte jetzt auch einfach das ergänzen, ersetzen mit Ehepartner, indem ich sage, sei bescheiden und achte den Ehepartner mehr als dich selbst. Denke nicht an deinen eigenen Vorteil, sondern habe das Wohl deines Partners im Auge. Wenn ich mit meiner Frau gemeinsame Pizza teile oder im Restaurant ein Getränk wir gemeinsam bestellen, ist es so, dass sie mir meistens den letzten Schluck oder das letzte Stück Pizza gibt. Nicht, weil sie satt ist oder es nicht brauchen würde oder nicht wollen würde, sondern weil sie es mir gerne schenkt. Und ich war lange Zeit immer so, ach, schön, am, ja, habe mich darüber gefreut und habe das 1,5 Jahre, ist mir das gar nicht aufgefallen. Und nach 1,5 Jahre habe ich es zum ersten Mal wahrgenommen, dass es wirklich so ist, aber auch nur, weil sie es mir gesagt hat. Aber als ich dann so rückblickend mir das auffiel, dass ich immer, wenn wir uns was teilen, derjenige bin, der quasi das letzte Stück, den letzten Schluck bekommt, da habe ich mich echt ein bisschen ertappt gefühlt, ein bisschen, ja, fast schon geschämt, weil ich das so, man ist so auf sich bedacht, dass einem das gar nicht auffällt. Und es war mir, als ich das dann gelesen habe, nochmal irgendwie neu wichtig, sei bescheiden und achte den anderen, deinen Partner, mehr als dich selbst. Und ich bin überzeugt, wenn man das schafft, kommt Glück. Wenn man das schafft, kommt Glück. Ich glaube, dieses tiefe Glück, was man sich eigentlich in der Ehe wünscht, das ist Folge von so aufopferungsvollem Dienen. Mit anderen Worten, glücklich werden kann ich nur dann, wenn ich das Glück meines Partners über mein eigenes stelle. Und das ist wieder so ein Punkt, wo wir irgendwie sagen, ja Moment mal, was habe ich denn davon, wenn ich das Glück meines Partners jetzt über mein eigenes stelle? Die Antwort ist Glück. Das Glück, das dadurch kommt, dass ich anderen diene und sie nicht ausnutze. Das Glück, das mir nicht schadet. Die Freude, die aus dem Freudemachen kommt, aus einem Lieben, das mich was kostet. Das ist wirklich etwas, was nicht so leicht eingängig ist. Aber ich glaube, das ist auch so ein Lebensprinzip, wo wir immer wieder kämpfen. Ja? Man sagt, wie können wir denn glücklich werden, wenn wir nicht auf unser eigenes Glück gucken, sondern auf das eines anderen. Und wir kennen das aus anderen Lebensbereichen. Ja? Ich kann keinen guten Eindruck machen, wenn ich mich immer frage, wie gut mache ich den Eindruck, was für einen guten Eindruck mache ich. Ja, man kann nicht originell sein, wenn man ständig drüber nachdenkt, wie originell man ist. Und diese Prinzipien, die wir vielleicht irgendwo auch kennen, die machen für uns, also logisch gesehen denken wir, das macht doch keinen Sinn. Aber die Bibel sagt doch, ganz oft, ja, die Bibel sagt, gib die Kontrolle über dein Leben ab und du wirst dein Leben finden. Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Verlier dein Leben und du wirst es retten. Ja, und das sind lauter solche Dinge, die finde ich schwierig verstandesmäßig zu begreifen, ebenso mit diesem Glück, dass wir glücklich werden, wenn wir nicht mehr unser eigenes Glück verfolgen, sondern das unseres Partners zum Beispiel. Aber es funktioniert. Ich glaube, dass es sich lohnt, ein dienendes Herz zu haben. Und die letzte Frage, die ich mit euch noch anschauen möchte, wie kann man denn jetzt ein dienendes Herz haben? Ich glaube, weil wir Menschen sind und weil wir ich-bezogen sind, ist es erstmal extrem schwierig. Und eins habe ich festgestellt, wir brauchen Gottes Hilfe. Das geht nur mit Gottes Hilfe. Und das Schöne ist, dass Gott uns in der Bibel nicht nur diese Prinzipien gibt, sondern auch das Versprechen, dass er uns hilft. Dass er uns dabei hilft. Also das heißt, ohne dass ich irgendwie aus mir heraus jetzt Gott triggern müsste, sagt Gott schon von vorne raus, ich helfe dir. Aber wir können auch aktiv auf Gott zugehen, indem wir unseren eigenen Wert, unsere Bestätigung und unsere Liebe in Gott suchen. Wir alle haben so einen innerlichen Liebestank, ja, so, wo wir einfach merken, okay, jetzt brauche ich was oder jetzt ist der gerade leer oder jetzt ist er voll. Und wie auch sonst im Leben, man kann nur geben, was man hat. Ich kann nur jemandem was spenden, wenn ich auch Geld auf dem Konto habe, so in der Art. So ist es auch mit Liebe. Und das Problem, was wir haben, ist natürlich, was ist, wenn wir selber von Liebe leer sind, unser Liebestank ist leer, wie sollen wir denn unserem Partner was geben? Und wenn erjenige ist, der, von dem wir es aber haben wollen, dann ist es, das funktioniert ja nicht. Wir wollen von ihm, er will von uns, beide haben einen leeren Tank. Also da merken wir, das ist eigentlich ein Super-GAU. Und an dem Punkt kann uns Gott helfen, indem er unseren inneren Liebestank auffüllt. Das ist vielleicht eine andere Art, aber es gibt Momente, wo wirklich Gott uns hilft, auf eine Art und Weise zu reagieren in der Ehe, wo man eigentlich denkt, menschlich gesehen hätte ich allen anderen Grund dazu. Oder ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt, aber ich kann geduldiger sein, als ich eigentlich will oder eigentlich dachte, dass ich es könnte. Ja, oder ich kann großherziger, ich kann nachsichtiger, ich kann vergebungsbereiter sein, als ich eigentlich gerade mich nachfühle. Und das ist etwas, da wirkt Gott. Da wirkt Gott. Ja, weil Gott kann uns da auffüllen, da begegnen. Gerade dann in so Momenten, wo der Ehepartner mich sämtliche Nerven kostet, da kann mir Jesus so einen inneren Reichtum geben, mich in die Lage versetzen, dem Ehepartner auch dann großartig zu begegnen, wenn die Beziehung mir gerade nicht das gibt, was ich eigentlich von ihr erwarte. Aber das ist ohne Gottes konkrete Hilfe nicht machbar und ohne, dass ich selber auf Gott zugehe und mir ja, diese Punkte, Liebe, eigene Wertbestätigung, mich bei Gott auftanken lasse, ist es nicht möglich. Und drittens, ich muss mich auch immer wieder neu dafür entscheiden. Ja? Jeden Tag neu dafür entscheiden und schauen, wenn es irgendwo reibt, ob nicht irgendeine Form von Ich-Bezogenheit die Grundlage, die Ursache des Problems ist, gerade bei meinem Partner. Ja, und wir haben gelesen, wie wir miteinander umgehen sollen, aber das ist nichts, wo ich einmal verstanden habe und dann bin ich einfach großherzig und liebevoll und immer nachtragend. Ich muss eigentlich mich jeden Morgen neu bewusst dafür entscheiden, zu sagen, ich will ein dienendes Herz, ich will meinem Partner dienen. Wir brauchen dieses dienende Herz, damit wir in der Lage sind, einander zu dienen. Ich möchte aufhören oder beenden mit einer Geschichte, die mich da jetzt extrem angesprochen hat. Hat mir vor kurzem einer erzählt. Und zwar hat mir jemand eine Geschichte erzählt von seinem Onkel John. Onkel John war verheiratet mit Gladys oder ist verheiratet mit Gladys. Und Gladys war nicht wirklich eine einfache Frau. Sie war manchmal schon recht schwierig. Aber er war ein treuer und hingegebener Freund für seine Frau. Bis eines Tages dann bei Gladys, bei seiner Frau, Alzheimer festgestellt wurde. Also eine Krankheit, die Teile des Gehirns zerstört und die dafür sorgt, dass man vergisst, dass man Erinnerungen nicht mehr abrufen kann. Und sie hat vergessen, wer ihr Ehemann war. Sie wusste nicht mehr, wer ist ihr Mann, der so viele Jahre an ihrer Seite war. Und sie kam in ein Heim, speziell dafür, und wurde dann da versorgt. Und Onkel John hat sich jetzt Folgendes gedacht. Er hat sich eine Wohnung gemietet in der Nähe dieses Heimes, damit er bei ihr sein kann. Hat jeden Tag den gleichen Ablauf. Er hat morgens gefrühstückt, dann ist er vom Frühstück direkt rüber ins Heim und hat Zeit mit ihr verbracht. Jeden einzelnen Tag. Er ging mit ihr spazieren, er saß mit ihr auf der Parkbank, schaut, dass es ihr gut ging. Er kämmte ihre Haare, er brachte ihr Schokolade mit. Und sie hat gefragt, wer bist du eigentlich? Jeden Tag aufs Neue. Wer warst du nochmal? Er ging sie besuchen für so viele Jahre. Und sie hatte noch nicht mal eine Ahnung, wer er eigentlich ist. Und ich dachte mir, so sieht ein dienendes Herz aus. Also für mich war das wirklich so, so greifbar, dass ich mir dachte, ja, so ein dienendes Herz möchte ich. Ich möchte auch irgendwie sagen, egal was im Leben kommt, ich will so ein dienendes Herz wie dieser Onkel John. Wenn meine Frau alt wird, will ich ein dienendes Herz. Wenn meine Frau Alzheimer bekommt, dann will ich ein dienendes Herz. Wenn meine Frau Krebs bekommt, ich will ein dienendes Herz. Ich will ein dienendes Herz. Wenn das Leben hart wird, will ich ein guter Freund sein und ein dienendes Herz haben. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber es entscheidet sich heute. Ich will heute damit anfangen, mein Herz dafür zu trainieren. Und zwar in jeder Situation, egal mit wem ich mich unterhalte, wen ich treffe, meinen Nachbarn, meine Familie, meine Freunde, den Unbekannten in der Straßenbahn oder die Kassiererin im Supermarkt. Ich möchte lernen, ein dienendes Herz zu haben. Ich möchte mich jeden Tag wieder neu dafür entscheiden, damit ich lerne zu dienen, hingegeben zu sein, einen guten Freund zu sein, ein dienendes Herz zu haben. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch allen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein dienendes Herz hast, dass du aufgrund deines dienenden Herzens deinen Sohn gesandt hast, damit wir in der Lage sind, neue Beziehungen zu dir aufzubauen, weil du unsere Schuld genommen hast, weil du uns die Hand entgegenstreckst und sagst, ich weiß, ihr seid ich bezogen, aber ich will euch damit nicht alleine lassen, sondern ich will euch helfen. Ich will euch Wert geben, ich will euch Bestätigung geben, ich will euch Liebe geben, ich will euch helfen, dass ihr es schafft, eure eigene Ich-Bezogenheit zu überwinden. Und du hast versprochen, dass du uns ein neues Herz geben kannst, eins, was von dir durchdrungen ist, ja, was du immer wieder neu auffüllst, wo du uns begegnest, wo du uns ja, helfen möchtest, dieses dienende Herz zu haben. Und wir brauchen dich, weil aus uns schaffen wir das nicht. Wir sind immer wieder am Kämpfen, aber mit dir ist es möglich. Hilf du uns, ein dienendes Herz zu haben. Amen. Amen.